Hallo und herzlich willkommen zu Haut und Herz, der Kinderhaut-Podcast. In der heutigen Folge verrät uns unsere Gästin Romy Beck, welche Produkte sie als Kinderapothekerin und Mutter immer zu Hause hat und welche Produkte man sich besser sparen kann. Außerdem erfährst du, warum Romy auf dem Spielplatz immer Kochsalzlösung dabei hat, welche Fehler Eltern beim Fiebermessen häufig machen und warum Erkältungsbäder mehr schaden als nutzen. Wie immer gilt, dieser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Für eine individuelle Beratung wende dich deshalb bitte an deinen Arzt oder deine Ärztin. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Folge. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, liebe Herzis. Ich darf euch begrüßen zu einer neuen spannenden Folge von Haut und Herz, der Kinderhaut-Podcast. Und auf diese Folge habe ich mich jetzt schon über viele Wochen besonders gefreut. Wir haben nämlich heute zu Gast in unserem Studio die liebe Romy Beck. Sie ist Kinderapothekerin und mit ihr werden wir gemeinsam besprechen, was sind die Produkte in der Apotheke, die wir als Familie in jedem Fall zu Hause haben sollten. Und welche Produkte ja zwar sehr gehypt sind oder von denen wir auf jeden Fall alle schon mal gehört haben, aber Romy wird uns berichten, ob wir sie wirklich für unsere Kinder zu Hause brauchen. Herzlich willkommen, liebe Romy.
Vielen lieben Dank. Ich freue mich riesig, Teil von eurem Podcast heute zu sein. Ich bin selber großer Fan. Ich empfehle den Podcast sehr, sehr oft weiter. Und ja, freue mich riesig auf die Folge.
Oh, das ist so schön zu hören. Danke dir, liebe Romy. Du bist ja Kinderapothekerin und ich feiere auch diesen Begriff total, weil das ist so ein bisschen wie Kinderhautarzt. Ist ja, soweit ich weiß, kein offizieller, feststehender Begriff, aber er zeugt eben davon, dass du dich als Apothekerin ganz besonders gut auskennst mit allen Fragen rund um Kindergesundheit. Ist das richtig?
Ganz genau, ja. Ich fand Kinder schon immer faszinierend. Ich habe immer super gern viel Zeit mit Kindern verbracht. Wollte auch immer so ein bisschen in die pharmazeutische, medizinische Richtung gehen. Meine Mutter ist Ärztin und da habe ich das alles so ein bisschen mitbekommen. Kann aber selber kein Blut sehen. Von daher war das Medizinstudium keine Option. Und ich bin dann über Umwege zum Pharmaziestudium gekommen. Habe das Ganze auch mit Ach und Krach irgendwie geschafft. Und ja, fand dann die Kombination ganz spannend von den ganzen Kinderthemen, Babygesundheit, Babyhaut, Kinderhaut und dem ganzen pharmazeutischen Wissen dahinter total spannend.
Genau. Das wird ja sicherlich in der Pharmazie genauso wie in der Medizin auch sein. Man kann nämlich nicht einfach sagen, Kinder seien kleine Erwachsene, oder? Und einfach sagen, die Medikamente oder die Produkte, die man bei Erwachsenen gibt, kann man eins zu eins so auch bei Kindern anwenden, oder?
Nee, absolut nicht. Da gibt es riesengroße Unterschiede. Genau.
Ja, und umso schöner finde ich das, dass du als eine der wenigen Apothekerinnen dich diesem Thema verschrieben hast, unserem gemeinsamen Herzensthema. Und für alle, die Romy noch nicht kennen, Romy ist auch auf Instagram sehr aktiv als die Kinderapothekerin und klärt da auch ganz, ganz toll eben auf zu allen Fragen rund um Kindergesundheit und vor allen Dingen auch, und das ist ja das Thema der heutigen Folge, welche Produkte aus der Apotheke speziell für Kinder unterschiedlichen Alters gut geeignet sind. Lass uns doch jetzt einmal starten mit deinen Top 3 Favoriten, die jede Familie zu Hause haben sollte mit Kindern. Und ich weiß, das ist ja nicht nur sozusagen deine Empfehlungen als Apothekerin, sondern du bist ja selber auch Mutter von 2 Kindern, richtig?
Genau, 2 kleinen Jungs.
Von 2 kleinen Jungs, wow, Hut ab. Und deswegen sind die also alle sicherlich auch bei dir zu Hause erprobt und getestet, diese Produkte. Starten wir gleich los, Romy, was ist dein Top 1?
Genau, also was ich wirklich immer zu Hause habe, sind Kochsalztropfen. Das sind kleine Ampullen, die es in verschiedenen Größen gibt, beispielsweise 2,5 Milliliter, 5 Milliliter. Und die kann man bei so vielen verschiedenen Problemchen einsetzen. Was wir Eltern, glaube ich, alle kennen, sind kleine Schnupfnasen bei den Kindern. Und da finde ich super, wenn man mehrmals täglich nach Bedarf, da gibt es auch keine Begrenzung, kann man so oft anwenden, wie man möchte, einfach ein paar Tropfen von dieser Kochsalzlösung in die Nasenlöcher gibt von dem Kind, dass sich das Sekret einfach so ein bisschen lösen kann und man dem Körper unterstützt, den Schleim zu lösen, den Schleim loszuwerden und die ganzen Viren aus der Nase rauszubekommen.
Ich schwöre auf diese Kochsalztropfen. Ich habe das Gefühl, ich habe ja auch 2 Töchter in dem Fall. Die Kleine ist 9 Monate alt und die kriegt natürlich alles, was die Große aus der Kita mitbringt. Ich habe das Gefühl, die hat irgendwie seit Anfang der Wintersaison irgendwie eine Dauerrotznase. Und deswegen kommt bei uns auch die Kochsalzampullen tatsächlich ganz regelmäßig zur Anwendung. Und es ist halt auch total praktisch, weil du drehst ja einfach nur sozusagen das Köpfchen da ab und spritzt dann mit ein bisschen sanften Druck dann die Flüssigkeit direkt in die beiden Nasenlöcher. Und meistens kommt ja dann schon der Schnodder einem da direkt entgegen. Und die Kinder können wieder frei durchatmen.
Genau, das finde ich eben eine ganz schöne Möglichkeit, um nicht immer auf die abschwellenden Nasentropfen zurückgreifen zu müssen, sondern gerade tagsüber kann man da den Tag einfach irgendwie ganz gut überbrücken mit den Kochsalztropfen. Was ich aber noch ganz gut finde, wenn man die vorher so ein bisschen in der Hand anwärmt oder kurz in der Hosentasche anwärmt, das ist für die Kleinen, dass die sich einfach nicht erschrecken, wenn diese Kochsalzlösung so kalt ist und kalt in die Nase gegeben wird. Das finde ich immer ganz gut. Und was da auch wichtig ist, dass die einfach nicht lang verwendet werden sollen. Also ich bekomme es auch immer wieder mit, dass die Kochsalztropfen da irgendwie offen neben dem Wickeltisch stehen und man die einfach immer wieder gibt. Aber da ist kein Konservierungsmittel drin und deswegen ist es einfach wichtig, dass man die nach der Anwendung entsorgt, beziehungsweise wirklich maximal 24 Stunden offen hat, bevor die in den Restmüll kommen.
Logisch, weil sonst kommen natürlich die Keime, die wir ja auch alle auf der Schleimhaut haben, sozusagen in die Flüssigkeit und vermehren sich da. Und dann kann im schlimmsten Fall man eben eine Infektion beim Kind hervorrufen. Also du sagst, innerhalb von 24 Stunden sollte man die, wenn die einmal angebrochen sind, aufbrauchen und sonst einfach wegwerfen, oder? Habe ich es richtig verstanden?
Ganz genau. Also man kann die maximal 24 Stunden verwenden, wenn die nicht mit dem Körper in Kontakt gekommen sind. Wenn jetzt beim Geben von der Kochsalzlösung, wenn jetzt die Ampulle, also die Spitze an die Nase kommt, dann würde ich es danach wirklich direkt in den Restmüll schmeißen und eine neue Ampulle beim nächsten Mal aufnehmen.
Ja, so mache ich das auch. Und deswegen setze ich, ehrlich gesagt, also für die Nase, wir kommen ja gleich noch darauf, wofür man die noch alles Gutes verwenden kann. Aber für die Nasenspülung nehme ich immer lieber die bisschen kleineren Ampullen, eben weil man die ja dann danach auch wieder verwerfen sollte.
Genau, das ist auch immer ganz gut, wenn man eine Packung kauft, sind ganz viele kleine Ampullen drin. Das heißt, man muss jetzt nicht wirklich jedes Mal in die Apotheke rennen, sondern man hat eine Packung zu Hause und kann da einfach wirklich nach Bedarf die Kochsalzlösung anwenden. Genau.
Super. Für was nimmst du es denn noch gerne her?
Für die Augen. Ich finde das ganz gut. Gerade die Kleinen, die haben ja wirklich oft, wenn die Schnupfen haben oder auch so, haben die oft morgens diese verklebten Augen. Und da finde ich super, wenn man die Augen mit der Kochsalzlösung reinigt. Gerade am Anfang, wenn die noch so klein sind, ist das einfach schön, wenn man das wirklich mit so einer sterilen Kochsalzlösung macht und da die Augen super gut befreien kann von Schlaf, von Schnodder, was da einfach manchmal aus den Augen auch rauskommt.
Und bei uns auch gerne die Beikost, die regelmäßig irgendwie im Gesicht und in den Augen verrieben wird. Ja, und bei der Großen tatsächlich auch mal irgendwie Sand oder auch mal Sonnencreme oder so irgendwas, was im Auge brennt. Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein guter Tipp, wie man das anwenden kann.
Genau, und auch da immer darauf achten, das warm. Also, dass man die wirklich einfach warm macht davor. Gerade bei den ganz Kleinen, die das nicht verstehen, dass die sich nicht erschrecken und irgendwie negative Erinnerungen mit diesen Kochsalzlösungen haben, sondern dass das einfach so angenehm wie möglich gemacht wird.
Da sieht man mal wieder, dass du wirklich nicht nur selber Mami bist, aber auch wirklich Kinderapothekerin mit ganzem Herz, weil dir eben immer wichtig ist, dass es den Kindern möglichst gut geht. Und gerade wenn die irgendwie krank sind oder ein Problemchen haben, dass man trotzdem mit kleinen Tricks eben dafür sorgt, dass die sich möglichst wohlfühlen.
Total. Ich meine, wir sind alle im gleichen Boot. Wir kennen das alle. Und das ist manchmal wirklich auch nicht einfach, Medikamente in ein Kind reinzubekommen. Und da gibt es so ein paar kleine Tricks, die man da anwenden kann.
Ja, super.
Genau. Und eine Sache noch zu Kochsalz, die habe ich nämlich auch immer unterwegs dabei in meiner Spielplatzapotheke, weil ich die auch super finde, um Wunden auszuspülen. Also wenn die Kleinen jetzt auf dem Spielplatz hinfallen, finde ich super, wenn man da die Kochsalzlösung über die Wunde gibt und da die Wunde einmal von den groben Partikeln, von den groben Schmutzresten reinigt.
Ich kann mir vorstellen, als Mutter von zwei Jungs, dass da aufgeschrammte Knie und Ellbogen bei euch schon der absolute Standard sind, oder?
Es geht tatsächlich. Unser Großer, dem kann man vertrauen, der ist vorsichtig. Der ist wild ohne Ende, aber der hat sich gut unter Kontrolle. Aber ich glaube, der Kleine, der wird jetzt dann zwei.
Der ist Kamikaze.
Aber sowas von. Ich glaube, da brauchen wir wirklich eine riesen Spielplatzapotheke nur für ihn. Okay. Genau, aber das ist immer gut dabei zu haben.
Und der Vorteil von Kochsalz ist ja auch, anders als jetzt, wenn man ins Meer geht oder wenn man sonst überlegen würde, man würde irgendwie Salz auf eine Wunde geben, das brennt ja nicht, richtig?
Gar nicht, nein, genau. Das sind physiologische Kochsalzlösungen, das merken die Kleinen nicht. Genau, brennt überhaupt nicht und es hat steril, macht sauber. Und gerade diese Ampullen finde ich super, weil die kein Konservierungsmittel haben. Es gibt ja auch so größere Fläschchen oder auch diese ganz großen, die es in der Drogerie auch gibt. Da sind halt Konservierungsmittel mit drin. die in den kleinen Ampullen nicht mit drin sind, was ich immer super finde, wenn man das vermeiden kann.
Okay, weil Konservierungsmittel können ja bei einigen Kindern auch zu Allergien und auch zu Reizungen führen. Und deswegen, in der Tat, ist es schön, wenn man ein Produkt hat, was ohne auskommt. Und dann, wenn ich jetzt also so ein aufgeschrammtes Knie mit irgendwie kleinen Steinchen und Kieselsteinchen und Sand und Dreck drin vorstelle, wie mache ich das? Da kippe ich dann einfach eine ordentliche Menge dann von der Kochsalzlösung drauf? Oder wie machst du das konkret?
Genau, also wenn ich das dabei habe, dann spüle ich die Wunde mit der Kochsalzlösung durch. Wenn man das jetzt nicht dabei hat oder man wirklich mehr braucht, geht das alles natürlich auch mit sauberem Trinkwasser, was man ja meistens dabei hat mit den Kindern. Genau, und dann reinige ich es mit der Lösung, spüle das einmal durch, dass die ganzen groben Schmutzreste einfach weg sind. Wenn jetzt noch Steinchen, Sand, Schmutzreste mit drin sind, kann man das dann mit der Pinzette vorsichtig entfernen oder mit einer sterilen Kompresse, mit einem sterilen Tupfer, den man dann einfach nochmal richtig gut tränkt mit der Kochsalzlösung und da dann nochmal die restlichen Partikel entfernt.
Ja, so mache ich das tatsächlich auch. Also ich hab ja vielleicht am Spielplatz nicht immer irgendwie sterile Kompressen dabei, sondern dann versuche ich das irgendwie mit der Kochsalzlösung auszuwaschen und nehme irgendwie ein sauberes Tuch, was ich irgendwie zur Hand habe, um schon mal den groben Schmutz wegzumachen. Und dann komme ich nach Hause und nehme dann also hier nochmal Kochsalzlösung, trinke ordentlich eine Kompresse darin und dann kann man mit sanftem Druck, solange es die Kinder eben auch von den Schmerzen her aushalten, kann man so mit so sanftem Druck dann nochmal den sichtbaren Dreck entfernen und dann heilen diese ganz oberflächlichen Schiffern ja in der Regel bei Kindern auch super gut und super schnell.
Total. Was ich auch mal, ich habe einmal von meiner Hebamme einen guten Tipp bekommen, dass man unterwegs auch immer ein dunkles Tuch dabei haben sollte. So ein dunkles Mulltuch zum Beispiel.
Oh, erzähl. Warum denn dunkel?
Weil wenn die Kleinen hinfallen und das dann wirklich manchmal blutet das einfach ein bisschen stärker. Und das ist dann für die Kinder einfach angenehmer und auch für uns Erwachsene.
Wenn wir es nicht sehen.
Wenn wir es nicht sehen. Und oft sind es ja einfach so weiße Taschentücher oder ein weißes Tuch. Irgendwas, was man dabei hat, ist ja meistens hell. Und ich habe jetzt wirklich immer ein dunkelblaues Mulltuch mit dabei. Wenn es wirklich mal so ist.
Also auch an der Stelle, wir arbeiten ja ganz viel und auch eng mit Hebammen zusammen und die haben immer so coole, nochmal so geheime Wundertipps. Vielen Dank dafür, dass du den geteilt hast mit uns, Romy.
Super gerne. Ich finde auch für uns Eltern ist es ja oft so, wenn wir das ganze Blut sehen, ist es so, oh Gott, Hilfe, Hilfe, dann wird man selber irgendwie gestresst, überträgt es eventuell aufs Kind und wenn wir das nicht so bewusst wahrnehmen, ist das, glaube ich, für uns alle ganz gut.
Sehr gut. Okay, also Kochsalzlösung, seht ihr, kann man für die verschiedensten Probleme im Alltag wunderbar verwenden bei Kids. Kommen wir jetzt zu deinem Flop 1.
Flop 1 ist ganz klar die ganzen Erkältungsprodukte. Erkältungsbalsam, Erkältungsbäder, Erkältungstropfen, die voll sind mit Duftstoffen, potenziellen Allergenen und ätherischen Ölen. Ich finde, das hat nichts in der Nähe von Kindern zu suchen.
Super, Romy. Ich muss gar nichts dazu sagen als Hautärztin. Ich kann das einfach so stehen lassen. Feier dich ein bisschen dafür, weil ich weiß ja auch, dass die auch teilweise durch diese tollen kindlichen Logos und so irgendwie super stark auch vermarktet werden für Kinder. Und man denkt natürlich als Eltern, ich will meinem Kind was Gutes. Das arme Kind ist erkältet und das hilft jetzt beim Durchatmen oder weil es irgendwie dann das Einschlafen erleichtert oder entspannt. Aber in der Tat muss man sagen, bergen die zum Teil wirklich ein Risiko, Kontaktallergien hervorzurufen und die Haut zu reizen. Aber auch, Romy, ist es ja so, dass wenn die Babys ganz klein sind und man da so ätherische Öle, sowas wie zum Beispiel irgendwie Camphor, Menthol, Eukalyptus, so direkt unter die Nase aufträgt oder die Brust damit einreibt, dass die doch auch Atemprobleme bekommen können.
Ja, genau. Gerade die Stoffe, die du genannt hast, die sollten bei Kindern auch gar nicht angewendet werden, weil die einfach wirklich extrem hohe Nebenwirkungen haben können. Das heißt, die gibt's auch meistens gar nicht in den Babyprodukten. Aber es ist ja auch mittlerweile in der Drogerie sehr, sehr stark vertreten, dass da einfach, also stehen wirklich in der Drogerie einfach überall diese Erkältungsbäder rum, wie du schon sagst, mit kleinen Bärchen, kleinen Igelchen drauf. Und oft haben wir Eltern ja auch das Gefühl, dass wir den Kindern damit was Gutes tun. Weil
Klar.
wenn wir selber, total, wenn wir selber das riechen, ist es ja oft, also wir verbinden den Geruch ja ganz oft auch mit Heilung und oh, wir tun den Kindern was Gutes, das riecht gut und oh, schön, da werden die schnell gesund. Aber das ist halt gerade bei den Kleinen, wenn die Husten haben, wenn die erkältet sind, dann sind die Atemwege einfach sowieso schon gereizt. Und wir kennen das ja teilweise auch, da ist es ja schon so, wenn wir einatmen, oft so, dass nur das Einatmen Husten auslöst. Einfach nur das Einatmen von Luft. Und wenn da jetzt noch die ganzen ätherischen Öle, Duftstoffe und so weiter mit dazukommen, dann kann das die Atemwege einfach wirklich stark reizen und ja, im Worst Case einfach wirklich zu starken Nebenwirkungen führen.
Okay, gut, dass du das so nochmal klar genau auf den Punkt gebracht hast. Schnell wieder zurück zu deinen Tops. Was haben wir denn noch an Produkten, wo du sagst, das braucht man zu Hause?
Also was ich immer empfehle, daheim zu haben, sind Fieberthermometer. In den ersten Lebensmonaten wird ein rektales Fieberthermometer empfohlen. Das sind diese ganz klassischen Fieberthermometer, die wir alle irgendwo schon mal gesehen haben, mit denen man die Temperatur im Popo misst. Das ist gerade am Anfang am allergenauesten, die Temperatur so nah wie möglich am Körperkern zu messen. Und das ist einfach, genau, rektal im Popo. Das empfehle ich wirklich, muss in jeder Hausapotheke vorhanden sein, gerade am Anfang. Und es ist ja dann auch so, dass die Kleinen das irgendwann einfach nicht mehr tolerieren, dass die Messung rektal stattfindet. Irgendwann haben die Kinder da keine Lust mehr und dann muss das auch nicht mehr sein. Und da gibt's dann so ab 6 bis 12 Monaten ein Ohrthermometer, das man anwenden kann, um da Fieber einfach zu messen.
Das sind die so ein bisschen aussehen wie so Pistolen oder wie so kleine Handpistolen.
Genau.
Und
ja,
da misst man die Temperatur dann im Ohr.
Genau.
Wie alt, Romy, sind deine Kinder nochmal, sagtest du?
Der eine ist gerade 4 geworden und der andere wird jetzt 2.
Okay, und wie misst du zu Hause Fieber?
Im Ohr.
Nur
noch mit dem Ohrthermometer.
Okay. Und gibt's da was, das man irgendwie berücksichtigen sollte, damit man möglichst keine Messfehler erzeugt?
Ja, also fangen wir mal mit dem rektalen Fieberthermometer an. Da finde ich es immer ganz hilfreich, wenn die Messung schnell ist. Also ich war nach der 2. Geburt, war ich länger auf der Intensivstation mit dem Kleinen und dann auf der Überwachungsstation und musste da auch irgendwie 2-3 Mal täglich Fieber messen. Mit einem Fieberthermometer, das hat ewig gedauert, bis die Messung fertig war. Also man wirklich
so, bis man quasi ablesen kann, die Temperatur
ja
am Display, das hat lange gedauert.
Ah. Das hat ewig, es waren wirklich ungelogen 15 Sekunden ungefähr.
Okay, das
und
nervt.
Das muss nicht sein. Ja, total. Und da gibt es einfach, die meisten Fieberthermometer, die messen in 1-2 Sekunden. Genau, das finde ich immer super wichtig. Und dann, dass die Spitze vorne, dass die dünn ist, weich ist und dass man das so ein bisschen
biegen
kann.
Ja,
dass es flexibel ist. Genau, es sollte flexibel sein. Genau, um da einfach die Messung so angenehm wie möglich zu machen und so schnell wie möglich.
Ja, aber klar, weil die können ja natürlich dann auch rumzappeln, die kleinen Babys. Und wenn das so ein starres Metallspitze ist, dann könnte man ja theoretisch auch den Enddarm verletzen, oder?
Total. Und da finde ich es auch immer ganz spannend. Die Fieberthermometer, die sind vorne silber. Und das, also dieses silberne Teil, das kommt in den Popo von den Babys und nicht weiter. Also da kann man sich immer ganz gut orientieren, finde ich, dass man das Fieberthermometer nicht zu weit reinsteckt.
Ah, diese Frage haben bestimmt auch ganz viele Eltern. Wie weit darf man das eigentlich reinschieben? Okay, also nur bis zum Ende von der silbernen Spitze und nicht darüber hinaus. Super. Und brauche ich denn, wenn ich das Fieberthermometer einführe, empfiehlst du da, dass man ein bisschen Creme vorher nimmt, dass es ein bisschen leichter da reingleitet? Oder würde das die Messung auch eher ungünstig beeinflussen? Hast du da einen Tipp?
Nee, das sollte man nicht machen. Also wirklich einfach nur schauen, dass die Spitze weich ist, dass das Ganze flexibel ist und vorher nicht anwärmen, nicht irgendwie mit Cremes oder Ölen oder sowas vorbehandeln, weil dann die Messung nicht so genau ist.
Okay, super.
Genau.
Und hast du noch Tipps für die Ohrmessung, dass die möglichst gut funktioniert?
Genau, das sollte man erst ab ungefähr 6 bis 12 Monaten machen. Davor ist die Messung zu ungenau. Und bei den Kleinen, da ist es ja auch einfach wirklich super wichtig, dass die Messung so genau wie möglich ist. Genau, und ab 6 bis 12 Monaten kann man dann das Ohrthermometer nehmen. Und da ist es ganz gut, wenn man bei der Messung das Ohr leicht nach hinten und oben zieht, damit die Messung einfach so genau wie möglich ist. Dass die Spitze von dem Fieberthermometer auf das Trommelfell zielen kann und einfach gut messen kann. Genau.
Sehr, sehr gute und praktische Tipps nochmal, Romy. Vielen Dank.
Ah ja, und was mir gerade noch einfällt, was auch immer ein guter Hinweis ist, wenn die Messung in einem Ohr oder der Wert, der dann rauskommt bei der Messung, in einem Ohr höher ist als in dem anderen, kann das zum Beispiel auch beispielsweise auf eine Mittelohrentzündung hindeuten. Was ich auch immer ganz spannend finde, wenn man das weiß, wenn jetzt wirklich in dem einen Ohr die Temperatur deutlich höher ist als in dem anderen, hat man eventuell schon mal einen Hinweis auf eine Mittelohrentzündung.
Und das haben Kinder ja gar nicht so selten, die Kleinen. Aber sag mal, empfiehlst du denn grundsätzlich auch, mit dem Ohrthermometer in beiden Ohren zu messen?
Unbedingt in beiden Ohren, ja.
Ah, okay.
Immer in beiden Ohren messen, ja. Und da ist die Messung, das geht ja auch wirklich super schnell. Das sind ja auch 1-2 Sekunden und man hat den Wert.
Okay, super.
Genau.
Ich hatte nur auch schon öfter gehört, und da ist sicherlich was dran, dass man gucken sollte, dass man nicht direkt nach dem Aufwachen, wenn die Kinder sozusagen direkt aus dem Bettchen kommen, messen soll, weil da sind die ja meistens noch so ein bisschen wärmer.
Stimmt.
Und das kann den Wert tatsächlich verfälschen. Ist das richtig?
Ja, stimmt. Gut, dass du das nochmal sagst. Hatte ich jetzt gar nicht im Kopf. Auf jeden Fall. Oder auch wenn die irgendwie länger auf dem einen Ohr gelegen sind und man das dann misst, dann ist es natürlich auch so, dass der Wert höher sein kann. Genau, da kann man immer ganz gut drauf achten. Dass der Wert abends höher ist als morgens, kann man auch immer so ein bisschen im Kopf haben, aber das sind wirklich nur so kleine Mini, minimal. Aber
Nachkomma-Bereich.
Genau, das ist dann ja wichtig, vielleicht wenn die wirklich ganz klein sind, dass man das im Kopf hat, aber je größer die sind, desto mehr kann man das auch irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund schieben. Genau.
Okay, super. Gibt's jetzt noch ein weiteres Produkt, wo du sagst, ach ja, das wird total gehypt, aber muss man nicht unbedingt haben?
Also da musste ich ein bisschen überlegen und dann bin ich auf die Entschäumer gekommen, die sogenannten Entschäumer.
Hilf mir mal, das klingt für mich jetzt so nach Teppichreiniger. Was ist ein Entschäumer?
Ich will jetzt hier keine Produktnamen nennen, weil ich das glaube ich nicht darf. Das sind die Produkte, die man ganz gerne kauft, wenn die Kinder Bauchweh haben. Also so diese ganz klassischen Sachen, die da empfohlen werden. Oh, dein Kind hat Bauchweh, geh mal in die Apotheke und kauf diese sogenannten Entschäumer, diese Tropfen.
Also so bei Blähungen.
Genau, bei Blähungen, Babybauchweh. Genau, das kann helfen, wenn die Kinder wirklich starke Blähungen haben. Also genau dafür ist das auch gedacht. Das funktioniert super. Aber das ist jetzt nichts, was wirklich immer in die Hausapotheke gehört. Die Babys, die haben am Anfang oft mit Bauchweh zu kämpfen. Und das ist einfach so. Die müssen die Verdauung lernen. Die müssen auf dieser Welt irgendwie erstmal ankommen. Und da gehört das dann leider meistens dazu, dass die Kleinen auch mit Bauchweh zu kämpfen haben. Genau.
Ja, aber der Darm muss sich ja auch überhaupt erstmal auf diese veränderte Ernährungssituation mit Muttermilch umstellen.
Absolut.
Und das braucht einfach ein bisschen Zeit. Da gehören ja Bauchschmerzen, Blähungen, Unwohlsein so ein bisschen mit dazu.
Ja.
Du sagst, da kann man verzichten auf diese Tropfen. Ich kenne in der Tat, ich kenne auch einige Eltern, die das so prophylaktisch schon immer mit irgendwie so ein Löffelchen zum Stillen oder zur Trinkflasche mit dazugegeben haben.
Ja, auch in der Schwangerschaft. Also ich habe ganz viele Schwangere in der Apotheke gehabt, die das dann schon vorsorglich gekauft haben.
Also
das war wirklich oft schon so ein Produkt, das so in die Hausapotheke gehört und das nimmt man und das gibt man auch von Anfang an. Und das muss nicht sein. Also ich finde, da kann man auch immer so ein bisschen auf das Kind schauen. Und wenn es wirklich jetzt mit starken Blähungen zu kämpfen hat und das wirklich irgendwie schlimm ist, dann kann man das natürlich geben. Da spricht gar nichts dagegen. Aber das muss jetzt nicht in die Hausapotheke.
Gut, und in so einem Fall wäre es ja auch immer ratsam, dass man nochmal den Kinderarzt oder die Kinderärztin aufsucht und nochmal guckt, woher kommen denn die Bauchschmerzen. Und genau, da würdest du auch sagen, nicht einfach diese Tropfen geben, weil die im Zweifel auch gar nicht den gewünschten Effekt unbedingt haben, oder?
Genau. Okay. Es ist auch nicht schlimm, also es wird auch immer so ein großes, also es ist wirklich so ein großes Thema. Man kann das schon nehmen, also es ist jetzt nicht so, dass das giftig ist oder irgendwie was Schlimmes auslöst, aber das wird einfach oft überbewertet. Also das muss nicht sein. Wir können den Kindern wirklich die Zeit lassen, die Verdauung zu lernen, in dieser Welt anzukommen ohne diese Entschäumer.
Okay, sehr guter Hinweis. Gut. Zurück zu deinen Lieblingen. Haben wir da noch was, Romy?
Ja, da haben wir noch was. Da habe ich an die Desinfektion gedacht. Und da, ja, wir waren ja gerade bei Wunden, da passt es vielleicht ganz gut. Es gibt diese Desinfektionssprays für Wunden, die ich immer ganz, ganz toll finde. Da gibt es ja auch wirklich ganz, ganz viele verschiedene Produkte. Und ich finde da Sprays immer ganz gut, weil das die Kinder auch einfach ganz gut mitmachen und das ja auch spannend ist, wenn da so ein Spray aus der Flasche kommt. Genau, und da, genau, das finde ich einfach, das gehört nach Hause, das gehört in die Spielplatzapotheke, das ist einfach super, um die Wunden von Keimen zu befreien, von irgendwelchen Erregern, die sich da am Spielplatz vielleicht mit in die Wunde reinschleichen. Genau, das finde ich immer super.
Das muss ich nur gerade lachen, weil meine Große, die ist wirklich ein großer Desinfektionsfreund, sehr, sehr zum Leidwesen von mir, weil ich meine, nicht unnötig viel desinfizieren, ist ja Quatsch, das bringt ja das ganze Hautmikrobiom auch durcheinander. Aber sie, ich glaube, ich liebt einfach diesen Spray-Mechanismus so sehr und mag dieses Geräusch und das Gefühl gerne. Und deswegen habe ich da jetzt einfach Wasser reingefüllt, dass sie damit zu Hause quasi ein bisschen spielen kann, in Anführungszeichen. Jetzt zurück zu den Wunden. Du hast ja gesagt, ein Wunddesinfektionsmittel. Woran erkenne ich denn, ob ein Desinfektionsmittel für Wunden geeignet ist? Beziehungsweise was gibt es überhaupt noch für Desinfektionsmittel?
Genau, das steht meistens auf der Flasche drauf, also muss draufstehen, dass es wirklich speziell für Wunden geeignet ist. Diese ganzen klassischen Händedesinfektionsmittel, mit denen wir ja wirklich in den letzten Jahren viel in Kontakt gekommen sind, die sollte man nicht auf Wunden machen. Da ist Alkohol enthalten, das brennt fürchterlich und das bitte, bitte niemals auf Wunden machen. Finde ich auch immer gut zu haben zu Hause, gerade auch wenn es um die Wunden geht, wenn wir die Wunde reinigen, ist es natürlich auch schön, wenn wir selber davor unsere Hände desinfizieren, dass wir da einfach die Kontamination so gering wie möglich halten. Aber solche Sachen haben wirklich nichts auf der Wunde zu suchen, sondern das müssen Desinfektionssprays, beispielsweise mit dem Wirkstoff Octinidin, den ich immer ganz gut finde. Der hat ein super breites Wirkspektrum, können die kleinsten schon anwenden, ist farblos, tut nicht weh. Ja, das ist so mein...
Ist ein Hit.
Mein Favorite Wirkstoff bei Wunddesinfektionssprays, genau.
Ich finde
das
toll.
Ist immer gut.
Ich finde es toll, Romy, weil deine Lieblingsprodukte sind auch meine Lieblingsprodukte.
Ja, das freut mich.
Und ich hoffe, dass ja, Herzis, wenn ihr sowas noch nicht zu Hause habt, dass ihr auch diese Produkte ganz toll und wertvoll empfinden werdet in eurem Alltag. Das haben wir schon, deine drei Lieblinge. Es fehlt noch der letzte Flop.
Ja, da habe ich mich jetzt, genau, weil ich jetzt in der letzten Zeit mich mit dem Thema Warzen auseinandergesetzt habe, ist mir dieses Vereisungsspray gerade in den Kopf gekommen. Was vielleicht
hältst
auch
du
irgendwie,
davon?
Es ist ein Flop für mich. Ich mag das gar nicht. Ich finde, also erstens ist es natürlich auch eher für ältere Kinder gedacht, weil das ja wirklich auch unangenehm ist. Das tut weh, das dauert. Man muss es den Kindern schon erklären, was da passiert. Also es sind ja solche... Ich kenne das aus meiner Kindheit. Ich hatte auch mal Warzen an den Füßen und dann kamen natürlich gleich alle mit diesem Vereisungsspray, das man eben auf die Warze drauf macht. Und das sind dann wirklich kalte Temperaturen, die mit dieser Warze in Kontakt kommen. Das tut weh, das ist unangenehm und das hilft nicht. Also den meisten
Danke, dass du
Fällen, es wirkt nicht.
Danke, ja. Nochmal, ich bin ein großer Fan von Vereisen von Warzen, ja, aber das mache ich als Hautärztin in der Praxis. Und zwar mache ich das mit flüssigem Stickstoff. Ja, der hat irgendwie knapp minus 200 Grad. Und das macht man ganz kurz. Und das Tolle ist, dass es so kalt, dass es quasi gleichzeitig betäubt. Also das wird dann oft gar nicht so schmerzhaft empfunden von den Kindern. Aber das ist, wie gesagt, das ist eine Maßnahme, die man in der Praxis vom Arzt durchführen lässt. Und die Produkte, die für den Heimgebrauch ja vermarktet werden, diese Vereisungssticks, die werden einfach auch nicht kalt genug dafür, dass dann die warzenverursachenden Viren abgetötet werden. Und deswegen finde ich eben beides, es ist, wie du sagst, es ist unangenehm, aber es ist gleichzeitig eben auch nicht sehr effektiv. Und deswegen wäre das für mich auch ein Flop.
Ah, das freut mich, dass du das auch so siehst. Aber ich finde auch Warzen allgemein, das tritt echt häufig auf bei Kindern. Ich glaube, da bist du noch mal mehr an der Quelle und hast da ganz andere Einblicke. Aber ich hatte das Gefühl in der Apotheke, das kommt wirklich häufig vor. Das ist ja oft auch so ein Thema, wo die Eltern erstmal in die Apotheke gehen, bevor sie zum Dermatologen, zur Dermatologin gehen. Aber die Vereisungssprays sind da wirklich oft, also es wird immer oft genannt als erstes. Genau, und da finde ich, muss man auch immer so ein bisschen schauen. Ich meine, da bist du auch wieder die Expertin, aber ich glaube, dass Warzen relativ schnell und gut, was heißt schnell, dass die von alleine weggehen in den meisten Fällen, dass man gar nichts machen muss.
Ist vollkommen richtig. Die haben eine, wir nennen das Spontanheilungsrate. Also, dass die einfach von ganz alleine verschwinden, weil das Immunsystem quasi diese Viren, die Warzen hervorrufen, selber beseitigt. Und das passiert in den allermeisten Fällen. Es dauert einige Monate, bis hin zu wenigen Jahren. Das heißt, man braucht einfach Geduld. Aber das ist natürlich die nebenwirkungsärmste Behandlungsform, einfach zuzuwarten. Und man kann ja auch alle möglichen Sachen hiervon besprechen bei Vollmond. Machen. Auch das ist ganz interessant. Das haben wir auch in unserem Buch, das Einmaleins der Kinderhaut, haben wir auch darüber ein Kapitel über Warzen natürlich geschrieben. Und da habe ich mal so ein bisschen recherchiert. Das ist ganz spannend, was man wirklich auch mit den Kraft der Gedanken bei Kindern auch schon erreichen kann. Also da ist wirklich was dran, Leute.
Auch Pflaster, oder? Was Pflaster für eine Wirkung haben.
Oh, Romy, das wäre jetzt dann schon, Pflaster wäre schon dein Top 4.
Auf jeden Fall. Nein, aber wie du gerade sagst, also der Placebo-Effekt bei Kindern ist wirklich nicht zu unterschätzen.
Ja, und auch die Zuwendung, die Fürsorge durch uns Eltern. Damit kann man teilweise wirklich mehr Wunder vollbringen als mit irgendwie teuren, gut vermarkteten Produkten, wie zum Beispiel diese Vereisungsprodukte aus der Apotheke. Also das ist klarer Flop für uns beide. Schön, Romy, dann sind wir ja schon am Ende angekommen einer sehr spannenden und sehr, sehr netten Folge, wie ich finde. Das hat mir riesig Spaß gemacht. Am Ende, wie ihr wisst, gibt es immer noch mal einen kleinen Ausblick in der nächsten Woche, weil es so oft nachgefragt wurde. Wir haben eigentlich schon eine Folge dazu gemacht, liegt aber jetzt schon viele, viele Monate zurück, werden wir noch mal über die Ursachen von Neurodermitis sprechen. Deswegen unbedingt reinhören nächste Woche. Und im Kinderhautkompass, den ihr hoffentlich alle abonniert habt, das ist ja unser Newsletter, kriegt ihr nicht nur die Zusammenfassung der heutigen Folge, sondern Romy wird auch nochmal ihre Lieblingsprodukte für euch aufführen, sodass ihr die im Zweifel auch direkt kaufen könnt in eurer nächstgelegenen Apotheke. Liebe Romy, liebe Herzis, ich wünsche euch alles Liebe und bis bald.
Ich danke dir. Tschüss.
Der Haut- und Herz-Podcast wird produziert von Sepia. Die Redaktion übernehme ich, Tatjana Braun. Moderiert wird von Felix King. Die Aufnahmeleitung hat Florian Bresemner. Die Musik stammt von Felix King und Luke Larson. Ein besonderer Dank geht an die Deutsche Stiftung Kinderdermatologie und die B. Braun Stiftung. Und natürlich möchten wir dir danken für dein Interesse und dafür, dass du Teil unserer Community bist. Hast du Fragen, Anregungen oder Feedback? Dann kontaktiere uns gerne über den Feedback-Link in den Shownotes. Für weitere wertvolle Tipps abonniere unseren Newsletter Kinderhautkompass. Ansonsten findest du uns jederzeit auf Instagram unter Kinderhautdocs. Bis zum nächsten Mal und alles Liebe. Dein Team von Haut und Herz.